ARD.
Ich hoffe natürlich, dass es in meiner Laufbahn natürlich noch klappt mit der ersten Liga und FCK. Das wäre natürlich jetzt mein großer Traum, mit dem ersten FCK in der Bundesliga zu spielen.
Ja, Sebastian, der Traum von Kenny Prinz Redondo, unserem Podcast-Gast, könnte sogar noch in dieser Saison in Erfüllung gehen.
Ja, das könnte noch klappen, aber es wird auf jeden Fall eine enge Kiste im Saisonendspurt. Was man aber auf jeden Fall gemerkt hat, ist, wie sehr Kenny mit dem Herzen am FCK und an Lautern hängt. Von daher würde er sich diesen Wunsch sicherlich sehr gerne erfüllen.
30 Jahre ist Kenny mittlerweile alt und er und seine Familie fühlen sich so wohl, dass er sogar angedeutet hat, vielleicht bis zum Ende seiner Karriere beim FCK zu bleiben.
Aber er hat auch gesagt, ein paar Jahre hat er noch im Köcher, so ganz demnächst will er noch nicht aufhören, von daher schauen wir mal, was wird.
Und er hat uns natürlich auch erzählt, wie wichtig diese beiden letzten Spiele sind und was er immer vor den Spielen macht.
Das verrät er euch in unserem Podcast. Viel Spaß.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder mit unserem Podcast, nur der FCK, SWR Sport, im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf den Besuch von Kenny Prinz Redondo.
Hi. Hallo ihr Lieben.
Vielen Dank. Trainingseinheit, ein bisschen länger gedauert am NLZ heute. Wie ist so die Grundstimmung in der Mannschaft und bei dir vor den letzten zwei Spielen?
Ich würde sagen, eigentlich ganz gut, sehr gefasst, jetzt nach dem letzten Spiel auch. Und ja, die Stimmung in der Mannschaft ist immer noch top, auf jeden Fall.
Hat man sich nach diesem 2:2 beim Karlsruher SC eher darüber geärgert, dass es kein Dreier war? Oder war man am Ende zweimal im Rückstand gelegen, dann zurückgekommen, war man am Ende mit diesem Punkt froh und zufrieden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Karlsruhe hat echt ein gutes Spiel gemacht. Die waren über mehrere Phasen auch sehr, sehr dominant. Nichtsdestotrotz haben wir auch dagegen gehalten und nicht zurückgeschreckt. Und wie du schon angesprochen hast, auch dann auch zurückgeschlagen. Und ja, dann sind wir mit dem Punkt auf der einen Seite zufrieden. Klar hat man sich mehr erwünscht vor dem Spiel, aber so ist immer noch alles drinnen.
Thema Derbys ist ja was dir durchaus liegt. Du hast ja auch schon das ein oder andere Derby-Tor geschossen. Da gab es auch, wir haben auch dieses Mal wieder viele Fanfragen, aber so mal ganz allgemein, ist das was dich irgendwie besonders kitzelt oder wo du sagst, Derby, da haue ich nochmal ein bisschen mehr rein?
Ich hau immer alles rein, aber ich glaube, für mich persönlich ist es einfach nochmal was ganz Besonderes, so Derbys. Diese Euphorie vorm Spiel, dass die ganze Stadt mitfiebert, die Spannung liegt in der Luft, das merkst du richtig. Und ja, das gibt mir persönlich nochmal so einen extra Reiz, würde ich sagen, für das Spiel. Auch wenn das Spiel jetzt von mir jetzt nicht so berauschend war, gibt es auch so Tage, aber nichtsdestotrotz, so Derbys liebe ich. Das waren dann auch eigentlich so die Spiele für mich.
Du sagst, die ganze Stadt fiebert mit und ich setze sogar noch einen drauf. Es ist die ganze Region, gerade auch bei den Auswärtsspielen, wenn man jetzt wieder gesehen hat in Karlsruhe, was da abging. Und wenn man mal den Blick in Richtung Köln setzt, ich glaube, es gab über 100.000 Anfragen für diesen Kick in Köln. Das ist ja der reinste Wahnsinn, oder?
Es ist unfassbar. Ich bin auch sehr, sehr stolz, so eine Fanbase im Rücken zu haben. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du weißt, dass du auch für deine Arbeit gesehen wirst und auch größtenteils belohnt wirst. Und da probiert man als Spieler natürlich so viel wie möglich auch zurückzugehen.
Jetzt hast du gerade schon sehr selbstkritisch gesagt, dass jetzt das Karlsruhe-Spiel vielleicht nicht dein Bestes war. Hängt vielleicht auch mit einer Sache zusammen, wozu es auch einige Fanfragen gab. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an euch alle für die vielen Fragen über E-Mail, über X, über Blue Sky und über Instagram, wie auch immer, kamen wieder super viele Fragen rein. Und eine davon kommt von Dubbeglas03. Welche Position spielst du am liebsten? Abwehr oder Sturm oder was glaubst du? Und frag dann noch dazu, was glaubst du fehlt dir, um Stammspieler zu sein?
Zur letzten Frage. Ich glaube, das spricht für sich selber. Ich war weitestgehend von der Saison leider verhindert mit der Verletzung.
Zehenverletzung, ne?
Genau. Das war für mich am Anfang natürlich nicht so leicht. Da braucht der Körper auch ein bisschen Zeit. Vor allem, weil auf dem Fuß natürlich sehr, sehr viel Belastung ist, jeden Tag, auch wenn man nur geht. Und deswegen dazu muss ich sagen, ja, wie gesagt, ich brauchte da ein bisschen mehr Zeit. Bin jetzt aber froh, dass es wieder klappt, dass ich auch über 90 Minuten spielen kann. Und zu der Position, ich spiele gerne. Das heißt, es ist mir eigentlich relativ egal, wo ich spiele. Die Schienenposition interpretiere ich natürlich gerne offensiv. Es gibt aber natürlich auch so Spiele wie jetzt gegen Karlsruhe, wo es dann eher defensiv ist. Und ja, wie gesagt, in der Defensivarbeit ist es halt so, wenn du einen Fehler machst, dann wird es meistens bestraft.
So wie bei dem 2:2.
Genau. Und ja, aber ich kann es abtun. jeder macht mal Fehler. Also Fußball ist ein Fehlersport und bin stark genug, auch so Widerstände auszuhalten.
Ich komme nochmal kurz auf diese Zehenverletzung zurück. Für einen Fußballer natürlich ganz schlecht. Was macht denn zurzeit der Zeh? Ist das jetzt total wiederhergestellt? Weil du warst ja zwischendurch auch schon mal wieder am Start und dann kleiner Rückfall und dann bist du wieder ausgefallen. Was macht der Fuß? Was macht der Zeh?
Der ist jetzt weitgehend stabil. Ich muss mir natürlich jetzt des Öfteren mal nachbereiten. Das heißt, mal mehr Pflege für den Fuß. Aber sonst bin ich bei 100% und kann auch Vollgas geben.
Das ist die Hauptsache, denke ich mal, gerade für die zwei letzten Spiele. Schauen wir mal so ein bisschen aufs Tableau. Heimspiel noch gegen Darmstadt 98 und dann in Köln. Und das sind ja nicht nur für euch, sondern auch aus Trainerkonstellation her ganz besondere Spiele. Thorsten Lieberknecht, der spielt gegen seinen ehemaligen Club, mit dem er auch in die Bundesliga aufgestiegen ist. Merkt man davon was in den Einheiten, dass es auch für ihn so ein bisschen was Besonderes ist oder kann er das total ablegen?
Gut, wir hatten jetzt gestern kein Mannschaftstraining, da war das jetzt noch nicht zur Aussprache, aber er hat es jetzt heute auch schon gesagt, dass es natürlich ein wichtiges Spiel ist für uns, wie du es auch schon angesprochen hast, es sind jetzt zwei Spiele noch und für ihn ist es natürlich auch was Besonderes, aber er kann es gut wegstecken, also er weiß ganz klar, okay, wir müssen uns jetzt einen Plan schmieden fürs Wochenende und das macht er eigentlich ganz gut.
Zu dieser Konstellation hat er sich auch schon nach der Partie in Karlsruhe geäußert. Wollen wir mal reinhören.
Mit Sicherheit ist es ein besonderes Spiel. Tolle Zeit, wertschätzende Zeit dort gehabt. Gegenseitige Wertschätzung, die ist sehr, sehr groß. Und jetzt bin ich allerdings hier bei den Jungs. Und jetzt versuchen wir als Gegner auf Augenhöhe sich zu präsentieren. Und dann gucken, dass wir an dem Tag vielleicht die Mannschaft sind, die dann alles besser macht.
Die alles besser macht. Ist das der Plan?
Ja, am Ende vom Tag ist es halt so. Ne? Es ergibt einen Sport und wer am Ende natürlich mehr Tore schießt oder weniger kassiert, der zieht das Spiel.
Für eure Hintergedanken so, ihr sprecht ja auch miteinander, diese Konstellation in der zweiten Liga, die wird ja von Woche zu Woche noch verrückter. Jetzt ist plötzlich Elversberg wieder auf drei, da verlieren die, die da vorne stehen, die Konkurrenz verliert. Fakt ist, ihr seid immer noch auf sieben und trotzdem lebt noch diese Chance. Thorsten Lieberknecht hat auch gesagt, er geht davon aus, dass es in Köln, also am letzten Spieltag, noch ein Endspiel gibt. Wie ist, wenn ihr darüber redet, über diese Konstellation, wie ist da die Gemengelage?
Ja, wir sehen das genauso. Natürlich, man redet untereinander in der Kabine oder auch privat. Da beziehe ich auch die Familie mit ein. Man hat mehrere Gespräche. Und ja, wir sind uns der Sache bewusst, dass wir wissen, dass wenn wir da oben dranbleiben wollen, halt die am Wochenende die Punkte holen müssen. Weil bis zum Ende glaube ich auch, dass da noch einiges geht.
Jetzt bist du ja einer derjenigen, die schon wirklich am längsten dabei sind. Übrigens auch noch herzlichen Glückwunsch zu 150 Spielen im FCK-Trikot. Wie sehr hängst du eigentlich mittlerweile hier an dem Verein? Also wie sehr identifizierst du dich mit dem FCK? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du dich hier wohlfühlst. Ich glaube, das strahlst du auch aus. Aber sag mal, 150 Spiele jetzt mal, ich glaube, es könnten auch einige mehr sein, wenn die Verletzung dich nicht so ausgebremst hätte. Aber wie wohl fühlst du dich hier in Kaiserslautern?
Sehr wohl. Also ich bin unglaublich stolz, dass ich hier 150 Spiele machen durfte. Ich kann auch von mir behaupten, dass ich immer alles gegeben habe für den Verein. Und ja, also sowohl ich als auch meine Familie, für uns ist es jetzt auch schon die zweite Heimat, würde ich sagen. Und ich hoffe auf viele weitere Spiele und ja, dass ich natürlich verletzungsfrei bleibe und so viele Spiele wie möglich ziehen kann.
Die Frage hat natürlich einen Hintergrund, Stefan. Da, ich musste mir was aufbauen sozusagen.
Unbedingt.
Es gab nämlich sehr, sehr viele Fragen zu deiner Zukunft natürlich auch. Und da, die Frage kam unter anderem von Jochen, aber auch Thorsten, Florian, Paul und viele weitere haben ähnliche Fragen gestellt. Kannst du dir vorstellen, deine Karriere beim FCK zu beenden, sofern von allen Seiten gewünscht? Und was sind deine Planungen für nach
der
Karriere?
Der Mann ist erstmal 30.
Naja, aber er kann sich ja jetzt schon committen auf die nächsten 10 Jahre in Kaiserslautern.
Ja, wie du schon angesprochen hast, ich glaube, da sind ein paar mehr Faktoren wichtig. Da haben auch andere Leute noch mitzureden. Wenn es nach mir geht, ich fühle mich super, auch körperlich. Wenn ich jetzt drüber reden müsste, dann würde ich sagen, ich kann noch mindestens 5 bis 6 Jahre Fußball spielen. Und wenn es in Rot ist, dann sehr, sehr gerne.
Ich glaube, die Leute fragen das ja auch deshalb, weil es einfach relativ wenige Typen wie Kenny gibt, die schon
das
so lange da sind. Die
ja,
Leute sind
Oktober gar nicht mehr 20, dritte Liga gekommen, einmal schon aufgestiegen mit dem FCK.
Die Leute sind es gar nicht mehr gewohnt, dass jemand so lange in Lautern ist, von
das,
daher.
Das ist wohl wahr. Und er war die treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen, die wissen das, der war schon mal zu Gast im Podcast, das war im Oktober 22 und da habe ich mir in der Vorbereitung das Ganze nochmal so ein bisschen quer gehört und damals, vor 2,5 Jahren, hast du Folgendes zu deinen sportlichen Zielen gesagt.
Also Ambitionen habe ich in erster Linie natürlich mit dem FCK, am liebsten irgendwann mal in die erste Liga, das ist aber noch Zukunftsmusik.
Ja, Zukunftsmusik könnte theoretisch also ja noch auf den dritten Platz, auf den Relegationsplatz gehen. Interessant, ne? 2,5 Jahre her, damals war der gerade in die zweite Liga aufgestiegen. Es war im Oktober, also mitten in der Vorrunde noch. Was hat sich seitdem getan? Nicht nur bei dir persönlich, sondern auch in der Mannschaft. Einiges, ne? An Trainer wechseln, das wissen wir, aber ja, ja. Wenn du das so rekapitulierst.
Ich habe mir damals bewusst auch diese Wortwahl ausgesucht, weil ich habe dann auch relativ zeitnah meinen Vertrag auch verlängert. Mir war klar, dass wir hier ein großes Ziel haben, dass der Verein auch irgendwann mal wieder zurück will in die Bundesliga. Wusste aber natürlich auch, dass es ein Prozess ist, dass es nicht von heute auf morgen geht. Da kommen halt Sachen rein wie Trainerwechsel, neue Spieler. In der Vorbereitung hast du dann gefühlt eine halbe Mannschaft, die komplett neu ist. Und bis jetzt bin ich, glaube ich, ganz zufrieden, so wie es verlaufen ist. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, wenn man sich das so anschaut, dann sieht man einfach, dass da was zusammengewachsen ist, dass da auf jeden Fall was hintersteckt und dass die Mannschaft halt auch mit gewissen Spielern die anderen auf die Seite zieht und auch in die Erfolgsspur.
Jetzt muss man ja sagen, du betonst es ja auch, da ist was zusammengewachsen. Und das, obwohl ja eigentlich in Sachen Kontinuität, gerade was auch die Trainerposition angeht, das nicht so ganz gegeben war, sondern es gab sehr, sehr viele Wechsel. Ist das dann umso höher der Mannschaft anzurechnen, dass man es trotz dem, dass man eigentlich immer wieder von vorne anfängt, schafft, sich da zu festigen?
Ja, in erster Linie geht es immer um den Verein. So wird uns das dann natürlich auch gesagt. Es ist natürlich schade, wenn man dann gewisse Trainer in dem Moment verliert. Aber als Mannschaft sind wir da auch schon stark genug, sowas anzunehmen, uns auf den neuen Trainer natürlich dann auch einzulassen, seine Idee. Muss aber auch dazu sagen, dass die Trainer jetzt auch sich immer auf die Mannschaft fokussiert haben, mit der Mannschaft gesprochen haben. Und ja, das Gefühl habe ich jetzt auch bei unserem Trainer. Natürlich hat er seinen eigenen Plan, wie er das schaffen möchte. Aber wir als Mannschaft können das auch abtun und wissen auch ganz genau, okay, da geht es um was Größeres, da geht es um den Verein. Und deswegen, das schweißt uns alle auch sehr, sehr stark zusammen. Und deswegen haben wir auch ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima.
Was ja auch häufig gewechselt hat, war der Kader. Jetzt auch wieder im Winter, da kommen Leihspieler, die es sofort in die Startelf schaffen, wie die beiden Augsburger, Bauer und Breithaupt. Wie kann man sich dann als, ich sag jetzt mal, als Alteingesessener so schnell an diese neue Konstellation auf der Wiese gewöhnen? Ist das einfach oder braucht man da immer so ein bisschen Anlauf?
Nö, ich denke, dass da muss man einfach Profi sein. Da geht es ums Geschäft am Ende vom Tag. Da kannst du jetzt nicht irgendwie auf das Sentimentale gehen und sagen, ja, wäre besser, wenn der andere spielt. Sondern wenn eine Qualität da ist, dann bringst du sie auf den Platz. Das ist dann auch wurscht, wer da auf dem Platz steht. Am Ende vom Tag zählt dann auch einfach nur, dass die Mannschaft gut spielt und die Spiele zieht. Und deswegen ist es dann in der Hinsicht einfacher zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt meine Situation und akzeptiere es, dass ich jetzt vielleicht die nächsten Wochen nicht spiele, aber am Ende vom Tag willst du spielen natürlich und da fängt es halt dann an mit dem Konkurrenzkampf. Das stärkt dich eigentlich nur.
Lass mich noch die ein oder andere Fanfrage stellen, weil es wie gesagt wieder einige gab. Unter anderem von Markus vom FCK-Fanclub Treue Jungs. Ich wollte fragen, ob sich unter dem neuen Trainer Lieberknecht schon viel verändert hat und was passiert mit der Mannschaft, wenn der Trainer gewechselt wird. Geben da im Training alle mehr oder ist es auffällig, dass Ersatzspieler mehr Vollgas geben?
Nochmal, also ich glaube da eher nicht. Die Mannschaft, auch Spieler, die hinten dran waren, die haben immer Vollgas gegeben. Es war jetzt egal, ob das beim Markus Anfang war oder jetzt beim Thorsten Lieberknecht. Da muss ich sagen, wirklich Hut ab an die Mannschaft, da gibt jeder Gas. Jetzt hast du natürlich die Situation, wenn ein neuer Trainer kommt, da sagt der Trainer natürlich auch, okay, die Karten werden neu gemischt.
War ja für dich jetzt auch nicht von Nachteil, sage ich mal, bisher, ne?
Auf jeden Fall. Also klar, man muss immer Leistung bringen. Du hast einen Leistungsdruck jeden Tag im Training. Am Wochenende musst du liefern, musst du performen. Und das halt jeden Tag, Woche für Woche. Und das ist natürlich für den Spieler nicht einfach, aber dafür sind wir Profis und probieren das Bestmögliche rauszuholen.
Aber es ist trotzdem relativ überraschend, wie viele Zweitligisten gerade jetzt in der Endphase der Saison nochmal den Trainer wechseln. Jetzt kam Fürth nochmal dazu. Friedhelm Funkel habe ich eben schon angesprochen in Köln. Euer Ex-Trainer, letztes Spiel dann übrigens im Pokalfinale gemacht mit euch gegen Leverkusen. Jetzt sitzt er plötzlich als Trainer des Gegners auf der Kölner Bank. Schon eine verrückte Saison in dieser zweiten Liga. Nicht nur, was die Konstellation oben und unten in der Tabelle angeht, sondern auch, was der Trainermarkt mittlerweile ausmacht.
Ja, es ist leider so. Wenn man sich damit befasst, dann wird man selber nur verrückt. Deswegen, man liest es. Man schüttelt dann auch öfters mal den Kopf. Aber nichtsdestotrotz, man kann es nicht ändern. Wir als Spieler eh nicht. Und deswegen befasse ich mich damit auch gar nicht so. Natürlich freut es mich, wenn ich dann höre, dass ein alter Trainer wieder eine Stelle annimmt. Vor allem mit Friedhelm Funkel haben die natürlich jetzt da nochmal einen Mann, der weiß, wie es geht. Und hoffe natürlich trotzdem, dass wir am letzten Spieltag deutlich gewinnen.
Ich habe eben mal mit Sebastian im Vorfeld so ein Szenario kreiert. Jetzt stell dir mal vor, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber stell dir mal vor, am Ende braucht der erste FC Köln noch einen Punkt, um Zweiter zu werden und ihr braucht einen, um Dritter zu werden. Aber vergiss es ganz einfach wieder. Ich glaube, so kann man gar nicht spielen.
Oder? Aber wird auf jeden Fall schon, ist schon verrückt, oder? Dass man dann auf Friedhelm Funkel trifft nochmal am letzten Spieltag.
Das ist der Fußball, ne? Also gibt immer Sachen, die man nicht erklären kann und Zufälle, die dann passieren. Auf der einen Seite freut es mich, auf der anderen Seite ist man jetzt vielleicht nicht so begeistert von der Situation, wie es ist. Ich glaube, es ist für ihn auch nicht so einfach. Trotzdem hoffe ich, dass wir am Ende die Punkte holen und irgendwie noch was reißen können.
Ihr könnt ihm ja so die Daumen drücken, dass er jetzt quasi nach dem vorletzten Spieltag mehr oder weniger durch ist und es dann am letzten Spieltag für Köln nicht mehr umsuchen kann. Dann wird es vielleicht ja für euch ein bisschen einfacher, ich weiß nicht.
Mal schauen, hoffen wir es.
Ja, mal in die Glaskugel schauen. Wenn ihr nicht gerade mit der zweiten Liga beschäftigt seid, ich zum Beispiel habe mir gestern wieder mit viel Freude das Halbfinale angeschaut, Barcelona, Inter Mailand. Hat man da einen Kopf für im laufenden Zweitligabetrieb? Geht ja auch relativ lang immer am späten Abend, gestern auch wieder. Guckt man sich sowas an und sieht, oh, da ist ja doch noch ein kleiner Unterschied von der Qualität zur zweiten Liga?
Natürlich, also es ist unfassbar schön, die zwei Spiele jetzt im Nachhinein anzuschauen. Mein Sohn, der Große, der ist 5, der war eigentlich schon im Bett, hat dann aber gehört, dass ich unten sitze und Fußball schaue, und er ist auf jeden Fall Barcelona-Fan. Der kam dann die Treppen runter, dann konnte ich natürlich auch nicht mehr Nein sagen und hat bis zum Ende mitgefiebert. Also einen Kopf natürlich hast du dafür. Da weiß auch meine Frau auf jeden Fall, Dienstag und Mittwochabend gehört der Fernseher mir. Und ja, das war einfach schön, dass mein Großer auch das so feiert. Haben wir auch sehr viel gelacht. Und am Ende war er natürlich ein bisschen bedrückt, dass Barcelona nicht weiterkam. Nichtsdestotrotz, ja, es ist unfassbar schön, so Spiele zu sehen auf so einem Niveau. 1-gegen-1-Spieler, das Verteidigen von Inter Mailand und mit den Schiedsrichterentscheidungen, wie du auch gesehen hast, wo sich dann die Meinungen entscheiden. Ja, gibt es natürlich viele Diskussionen dann auch in der Kabine. Ja, war es jetzt ein Elfmeter oder nicht? Macht auf jeden Fall Spaß.
Beim Elfmeter war es ja nur eine Kamera, die letztendlich entschieden hat, oh, er hat ja gar nicht den Ball getroffen. Ich war am Anfang auch überzeugt, er trifft den Ball. Ja. Aber jetzt sind wir wieder beim Videobeweis. Sinnvoll oder eher schwierig?
Ja, ich finde es auch eher schwierig, weil ich oft finde, dass eine Situation jetzt, wie zum Beispiel auch diese, zeigt, eine Slow Motion ist halt schwierig zu beurteilen. Also wenn du jetzt jemanden ankneifst und dir das in Zeitlupe anschaust, dann schaut es auch brutaler aus als sonst was. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass die dann da auch sofort mit dem Videobeweis arbeiten. Mhm.
Das Brutalste finde ich immer, wenn gejubelt wird und das Ding dann zurückgenommen wird. Das ist so, das macht halt wirklich diese Emotionen dann auch kaputt. Ne? Ja. So dieses, es fällt ein Tor, die Spieler jubeln, die Fans jubeln, dann wird es zurückgenommen.
Aber ja, auch für uns als Reporter. Das ist ja unfassbar. Gerade so in so einer Samstagskonferenz, dann brüllst du dir das Tor aus, ja, aus der Lunge.
Und hast du umsonst deine Luft vergeudet.
Plötzlich hast du 10 Minuten ja, am Monitor.
Ja. Aber sie sagen immer, Fußball soll fairer dadurch werden, aber es gab halt auch echt schon einige Entscheidungen, selbst nach Videobeweis, wo du dir gedacht hast, hä? Ihr habt doch den Videobeweis und trotzdem entscheidet ihr so. Aber damit das hier jetzt nicht ausufert in Sachen Videobeweis, ich habe aber trotzdem noch eine passende Frage dazu, weil wir gerade über Champions League auch gesprochen haben. Jello hat geschrieben, seit Kenny da ist, geht es stark bergauf mit Lautern. Daher die Frage, wenn er uns innerhalb der nächsten 2 Jahre in die Champions League geschossen hat, welche Teams wären seine Lieblingsgegner international? Ich glaube, einen haben wir gerade schon gehört, einen Lieblingsgegner.
Auf jeden Fall, ich glaube... Mit Barcelona machst du nichts falsch. Auch in Bernabeu wäre nicht schlecht. Aber das ist natürlich alles Wunschgedanke. Wir konzentrieren uns jetzt einfach gerade auf die Situation, wie es ist. Und Tatsache ist zweite Liga. Und ich hoffe natürlich, dass es in meiner Laufbahn natürlich noch klappt mit der ersten Liga und FCK. Das wäre natürlich jetzt mein großer Traum, mit dem ersten FCK in der Bundesliga zu spielen.
Wir wollen gerne nochmal erwähnen, du hast auch einen spanischen Pass, weil halb Spanier, deswegen diese Verbindung auch in Richtung Spanien, oder?
Ja, auf jeden
Logischerweise.
Fall. Ja, also wo ich klein war, öfters natürlich Familie besucht, habe Familie in Valencia und auch in Barcelona, habe aber natürlich auch schon das Stadion gesehen, aber allgemein, spanische Fußball hat mir schon immer imponiert und deswegen, wäre es nicht schlecht, irgendwann mal in so großen Stadien zu spielen.
Oder auch selber mal in Spanien zu spielen? Wäre das auch ein Reiz für dich?
Erstmal FCK.
Erstmal FCK. Wir wollen nochmal ganz kurz zurückgehen in deine früheren Zeiten in München aufgewachsen, unter Haching gespielt, dann Abstecher nach Union, dann in Fürth zur alten Heimat in Bayern. Gibt es da noch regelmäßig Kontakte?
Natürlich, also Freunde, Familie, die leben alle noch dort und für einen selber ist es nicht so einfach. Ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht mehr zu Hause, nur zu Besuch. Und ist zwar immer wieder schön, die Leute zu sehen, aber mit der Stadt selber hat man dann nicht mehr so viel am Hut. Man sitzt halt viel unter Leuten, die halt zu Hause sitzen, aber raus gehe ich da jetzt nicht mehr viel in München.
Das ist auch das Los eines Profis, ne? Das, gut, du bist jetzt schon lange hier an dem Standort, aber es gibt ja Leute, die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, in wie vielen Vereinen sie gekickt haben und wo sie überall waren.
Das gibt's durchaus, ja. Ja, da ist wirklich so, also Spieler wie Kenny sind da eher die Ausnahme heutzutage.
Das stimmt wohl.
Wie gesagt, es gibt viele Fragen. Lass mich eine noch stellen, die ich auch wirklich interessant finde. Stefan schreibt, als einer der augenblicklich am längsten gedienten FCK-Spieler hast du mittlerweile einige Fanlieblinge gehen sehen. Zum Beispiel Klinge, Mike Wunderlich, Hecke wird hier aufgezählt. Gibt es jemanden davon, den du am meisten vermisst, beziehungsweise mit dem du auch noch häufiger in Kontakt stehst? Und viele Grüße aus deiner Geburtsstadt, also offensichtlich aus München.
Natürlich, privat hat man auch Freundschaften gepflegt, jetzt, wie du es auch angesprochen hast, mit Philipp Percher, auch natürlich ein Freund, der dann auch gegangen ist, privat. Und ja, Mike Wunderlich war es genau dasselbe. Ist schade, aber so ist leider das Geschäft. Die Verantwortung hat man natürlich dann selber, dass man es dann privat trotzdem weiterpflegt. Und da bin ich stolz drauf, dass wir sagen können, dass bis heute noch Bestand hat.
Und für Hecke läuft es ja durchaus auch nicht so schlecht in Magdeburg dieses Jahr.
Auf jeden Fall.
Ja, die sind auch noch im Geschäft. Punktgleich mit euch.
Ja, und vor allem spielt er da halt auch, oder hat er auch einige Minuten schon gemacht. Ne?
Das ist in der Tat richtig. So, was wir natürlich auch hier bei diesem Podcast auf keinen Fall vergessen dürfen, ist
das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch. Als du das letzte Mal oder das erste Mal zu Gast warst, gab es das noch nicht. Das ist unser kleines Freundebuch, in das wir alle bitten, sich einmal hier digital quasi einzutragen. Ich stelle kurze Fragen und auf die kannst du einfach kurz antworten.
Schieß mal los.
Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Duschen vorm Spiel.
Echt? Oh. Duschen vorm Spiel? Mhm. Ist das einfach so ein Ding von dir?
Ja, so ein Ding.
Hat und dafür danach nicht?
Doppelt.
Duschen vorm Spiel, das ist interessant.
Einfach so fürs Feeling dann.
Genau.
Mein unangenehmster Gegenspieler bisher?
Pavard. Benjamin Pavard.
Der kann natürlich auch ein bisschen was.
Ja.
Durchaus. Und gewinnt jetzt vielleicht die Champions League.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also, ja, noch ist er verletzt, aber
ja, hoffentlich aber zumindest, wieder dabei. Zumindest sein Team, ne? Also Inter ist schon stark. Die schönste Gästekabine ist in.
Lass mich mal kurz überlegen. Boah, weiß nicht, ich finde jetzt alle nicht so berauschend. Hat mir jetzt nichts irgendwie imponiert, wenn ich jetzt so überlege, keine Ahnung. Stuttgart? Ja, Stuttgart war relativ neu, ist ja auch relativ neu alles. Das war schon unfassbar. Ja.
Meine erste Erinnerung an den FCK.
Erste Erinnerung an den FCK. Das Stadion. Also da auch was ganz Besonderes. Also ich habe da natürlich vorher schon gespielt, aber wenn du dann drin stehst im Stadion auf dem Platz, da war ich dann auch damals alleine mit meinem Berater drinnen. War schon ein schönes Gefühl. Hatte ich auch Gänsehaut, wenn ich jetzt nachdenke.
Ich finde, gerade dieses Stadion hat auch was, das ist was, was ich auch immer noch so ein bisschen aufsauge, wenn wir nach den Heimspielen, dann, bis wir dann rausgehen, ist ja das Stadion leer und so. Und wenn du dann nochmal am Rasen langläufst, das hat schon so was Magisches, auch wenn es leer ist. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber
mir
so
geht dieses
Stadion mit der Beleuchtung dann auch, wenn es ein Abendspiel ist.
Mir geht es so, wenn ich vor dem Spiel, wenn es noch leer ist, vom TV-Compound durch den Tunnel rüberkomme und komme an der Seite in dieses leere Stadion rein. Da geht es mir so. Das ist total faszinierend, in der Tat.
Ach, guck mal, Fußball. Ah. Ne? Kann schon.
Selbst
ein leeres.
Romantik.
Es gibt Leute, die könnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wir reden hier darüber, wie geil ein leeres Stadion sein kann. Lieblingsverein außer der FCK natürlich.
Ich weiß nicht, ob das so die Leute so gerne haben, aber Union Berlin war ja auch mein alter Verein. Hatte ich auch eine schöne Zeit, sportlich. Und deswegen ja auch mit einer meiner Lieblingsvereine.
Ist ja auch ein besonderer Verein.
Genau.
Auch mit sehr enger Bindung zu den Fans, die da auch hier das Stadion mit umgebaut haben und so.
Ja. Also
schon besonders. Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Ich glaube, mit den Kindern spielen.
Und ich glaube, ihr seid ja auch als Familie relativ aktiv so bei Social Media und Co. Das ist so ein Ding von euch auch, oder?
Genau, also meine Frau und ich haben uns dafür entschieden, dann nochmal einen Account zu machen als Familie. Und hauptsächlich führt es dann meine Frau. Macht ihr Spaß, ich supporte es und macht auch Sinn im Nachgang für uns, weil wir halt merken, dass wir dadurch die Kinder auch mehr ablichten und wir was für später haben.
Okay, das heißt also, ihr seid da, weil da gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, Kinder und Social Media weiß ich nicht, das heißt, da seid ihr relativ...
Ja, da hat jeder seine Meinung, wir stehen dazu, ich bin stolz auf meine Kinder, ich lege es jetzt nicht auf den Präsentierteller, aber mir macht es einfach Spaß, denen beim Aufwachsen zuzusehen und dass die Momente mit uns auch teilen können. Und man sieht einfach auch, dass man andere Leute damit glücklich macht und deswegen macht es uns auch glücklich.
Und man kann sich ja mit dieser Social-Media-Welt auch durchaus ein zweites Standbein aufbauen. Ne? Ihr nutzt
auf
das ja
Fall.
Auch geschäftlich, glaube ich. Ne?
Ja, also. Wir vertreten da, also meine Frau besser gesagt, den Hühler. Das ist so eine Art Staubsauger. Wir finden es eigentlich ganz gut und deswegen, meine Frau hat sich dafür entschieden, das auch publik zu machen.
Aber du hast eben gesagt, dein Sohn, 5 Jahre,
genau.
Die sind aber auf den Social-Media-Kanälen noch nicht selbst unterwegs, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also das jetzt nicht unbedingt. Das sollen die später selber entscheiden, was die machen wollen. Uns geht es da jetzt erstmal in erster Linie um unsere Familie und die Aktivitäten, die wir als Familie haben.
Eine sehr gute Entscheidung, nicht zu früh.
Es gibt noch eine Zusatzfrage von Björn. Kannst du als gebürtiger Münchner bayerisch und den Schuhplattler?
Schuhplattler auf gar keinen Fall, will ich auch nicht. Ich verstehe bayerisch, aber selber sprechen eher nicht.
Und natürlich die letzte Frage, die darf auch nicht fehlen. Warst du schon immer auf der Kalmit?
Auf der was?
Jetzt bist du seit Oktober 2020 schon in Kaiserslautern.
Mhm. Ja, die Kalmit. Komm, Stefan, diesmal darfst du nochmal erklären, was die Kalmit ist.
Ja, die höchste Erhebung in der Pfalz. Okay. Dieser Berg mit dem großen Funkmasten drauf. Gibt es auch eine Bewirtung. Die hat zwar meistens zu und wenn du Pech hast mit dem Wetter, ist alles voll Nebel. Aber wenn es schön ist, hast du einen wunderschönen Blick. Und diese Textzeile kommt vor in dem Song, der bei euch immer vor den Heimspielen läuft.
Ja.
Wenn ihr noch nicht auf dem Platz steht.
Ne? Genau. Du kannst
meistens.
Du kannst diese erste Zeile besser auf Pfälzisch.
Hau mal raus.
Ich muss jetzt singen, oder?
Ja.
Warst du einmal auf der Kalmit oder auf der Danahe?
So geht's.
Bravo.
Also vielleicht dann doch mal die Kalmit besuchen jetzt nach der Saison. Vorher wollen wir uns natürlich noch, oder müsst ihr euch natürlich noch auf die beiden Spiele konzentrieren. Und da habe ich noch ein ganz kurzes Statement von eurem Trainer in Richtung, was geht denn noch hier in dieser Saison für den FCK?
Letzte Woche hatten wir so eine Tabellenkonstellation, diese Woche haben wir jetzt wieder eine neue und nächste Woche wird es wieder eine neue geben und und wir sind da immer noch dabei.
Ja, mehr muss man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Also nee. Es ist wie in so eine Glaskugel gucken.
Perfekt erklärt, würde ich sagen.
Perfekt erklärt. Nächste Woche gibt es wieder eine neue.
Nächste Woche gibt es wieder mal eine neue. Ich würde sagen, schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, ja.
Was wird.
Und nach dem Heimspiel gegen Darmstadt 98, gegen den Ex-Club von Thorsten Lieberknecht, gibt es am Montag natürlich wieder auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport Dein FCK, kurze Zusammenfassung im Video nach dieser Partie, die hoffentlich mit 3 Punkten endet.
Das hoffen wir natürlich alle und wir hoffen auch, dass alle, die sich noch nicht für unseren Newsletter angemeldet haben, das noch nachholen. Einfach mir eine Mail schreiben, sebastian.zobel@swr.de, dann nehme ich euch gerne mit in den Verteiler auf.
Ja, und damit bedanken wir uns bei dir. Herzlichen Dank, dass du die Zeit noch hattest vor diesen beiden Spielen. Wünschen euch noch möglichst 6 Punkte und dann muss man sehen, was die anderen machen. Vielen Dank für den Besuch hier, Kenny Prinz.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und wir hoffen das Beste.
Okay, und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.